Hey Raff!
Hey Micky!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Nein, habe ich nicht, aber das werde ich jetzt ändern. Herzlich willkommen
zu unserem Podcast.
Lass uns über Filme reden. Baby.
Müssen wir das eigentlich jedes Mal sagen?
Nee, müssen wir nicht, das ist totaler Quatsch. Aber es ist, glaube ich, irgendwie so unser Ding, wie wir den Anfang machen. Ja,
wir das war jetzt das letzte Mal. Wir müssen ja erstmal in die Figur reinkommen und uns dann hier
genau,
so...
Genau, in die Kunstfigur, die jeder hier von uns verkörpert.
Genau.
Unter seinem Fake Nom de Plume. Und heute geht es um einen Film, der... auf den ich mich schon lange gefreut habe, den ich schon lange mal dran nehmen wollte, weil der Film mich sehr, sehr geflasht hat, als ich den das erste Mal gesehen habe vor 4, 5 Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ungefähr so.
Ist ja gar nicht so lange her, wenn man bedenkt, dass der Film schon ein bisschen älter ist.
Genau, wir sprechen nämlich heute über Der Dämon und die Jungfrau von 1963, italienisch-französische Koproduktion vom großartigen Regisseur Mario Bava, der seitdem ich den Film geguckt habe, habe ich mich da wirklich, ich glaube, ich habe noch nicht alles aus der Filmografie gesehen, aber fast alles.
War das der erste Bava, den du gesehen hast?
Das war mein erster Bava. Mhm. Und seitdem bin ich Bava Überfan und das ist auf jeden Fall Es ist ja immer mit Solisten, ist das immer so eine Sache, aber ich würde sagen, locker ist der in meiner Top 5 der Lieblingsregisseure. Mhm. Of all time.
Ja, krass. Ja, Mario Bava war ja nicht nur jetzt dein Fan-Favorite, sagen wir mal, sondern der hat ja wirklich stilprägende Sachen geschaffen und Werke und viele Regisseure zeigen auch auf den und sagen, hier, der hat mich inspiriert, das habe ich gesehen und der hat auf jeden Fall einen großen Namen. Also ich glaube, ich würde mal unterstellen, den hat man schon mal gehört.
Ich denke schon. Und zwar in verschiedenen Kontexten halt. Also ich glaube, der ist, in meiner Wahrnehmung zumindest, ist der so in der Außenwelt, also so bei so normalen Menschen, nicht so bekannt wie zum Beispiel Lucio Fulci oder Dario Argento. Mir kommt es immer noch so vor, dass die Namen größer sind. Und die sind auch schon so für Leute, die schon so ein bisschen drin sind. Also ich könnte mir Special jetzt vorstellen, Interest. 08, also so der durchschnittliche Mainstream. Mensch kennt die, glaube ich, auch nicht so gut. Mhm. Sind ja auch schon ein bisschen älter, die Filme. Aber genau, ich finde, Mario Bava muss sich da gar nicht verstecken. Und ich finde sein Werk halt tatsächlich auch, so sehr ich Fulci und Argento auch mag und auch andere italienische Regisseure, Bava sticht da wirklich raus. Aus vielen Gründen. Es ist halt einfach so, wie er die Sachen inszeniert, ist wirklich bemerkenswert. Es ist dieser Eye-Candy-Faktor, der in vielen seiner Filme ist, da hebt sich mir die Schädeldecke, wie geil die Bilder da immer bei dem aussehen. Ja. Und der ist ja auch genremäßig gar nicht festgelegt.
Nee, der ist total vielfältig.
Der hat sich ja teilweise auch wirklich so dem Zeitgeist angepasst. Und da ist ja von schrägen Sandalenfilmen zu Gothic Horror, der heutige Film halt auch eindeutig dem dazu zu ordnen ist, zu Slashern, die er berühmt gemacht hat, zu aber auch sowas wie so ein Eurospy-Film wie Gefahr Diabolik.
Genau.
Oder hier Wild Dogs, ne, dieser eine der letzten Filme von dem, der einfach irgendwie so eine Art Kammerspiel in einem Auto ist.
Ja.
Der auch übertrieben.
Action-Thriller.
Ja, so ein Action-Thriller, der ja aber komplett ohne irgendwie optischen Schnickschnack irgendwie auskommt und trotzdem geil inszeniert ist, ist da ja wirklich eine sehr breite Range dabei bei Mario Bava.
Mhm.
Und
ja, was ich bei Mario Bava auf jeden Fall immer direkt verbinde, sind tolle Bilder, Kompositionen. Ne? Also du hast viele, viele, viele Frames, die du einfach so festhalten könntest und einrahmen.
Ja, und es wäre ein Hammerbild.
Das alleine ist schon die Handschrift.
Ja,
das ist schon krass.
Und das hatte ich in dem Film jetzt auch nochmal jetzt beim Rewatch auch extrem, wo ich mir dachte, wie gut sieht das denn bitte aus? Ich muss dazu auch sagen, es hat einen Softspot, wenn es so ein Spukschloss gibt und irgendwie krasse Konturen, dunkle Bilder, viel Schatten und irgendwie so stilisierte Farben, Das ist so Sweet Spot bei mir auf jeden Fall. Und ich finde, es hat auch so gewisse Hammer-Vibes.
Ja.
Nur in geiler eigentlich. Also ich bin ein riesiger Hammer-Studios-Fan. Aber ich finde, es wirkt hier...
Es gibt keinen Nebel.
Gekonter. Bitte?
Es gibt keinen Nebel.
Es gibt... Das Einzige, was mir hier gefehlt hat, war Nebel.
Ja.
Aber es wirkt halt wirklich cineastisch und Hammer-Studios haben ja halt manchmal, finde ich, eine dezente TV-Optik. Mhm. Je nachdem welche, also ich will die Hammer-Studios gar nicht klein oder schlecht reden.
Ja.
Ich feiere die komplett. Aber je nachdem, was man da guckt, ist nicht alles immer top-notch-mäßig produziert, sag ich mal. Und hier, der hat natürlich auch ein niedriges Budget gehabt. Das zieht sich ja auch durch Mario Bavas Schaffen komplett durch, dass er oft niedrige Budgets hatte.
Und trotzdem ist, immer so eine große, tolle Optik. Ne?
Ey, und der ist ja sogar einer der, oder mir fällt zumindest gerade kein anderes Beispiel ein, der regelmäßig unter Budget sogar gedreht hat, wodurch er auch sehr gerne besetzt wurde von Produzenten halt, weil der halt mit Budgets umgehen konnte und die Ergebnisse, die damit geliefert hat, das ist der Wahnsinn.
Ja. Ja, ich mag Mario Bava natürlich auch, aber für mich ist auf jeden Fall einer der wichtigsten ist auf jeden Fall The Girl Who Knew Too Much.
Mhm. Private Eye, ne? A.K.A. Private
ja,
Eye.
Ja, genau.
Ja.
Also der ist sogar noch schwarz-weiß, der ist ja noch ein paar Jahre davor entstanden, aber der zählt für mich auf jeden Fall zu den ganz, ganz starken Bavas.
Ja, der ist auch mega. Also Private Eye ist ja auch mega. Auch beide Schnittfassungen halt. Und genau, der hat halt schwarz-weiß angefangen und ist dann irgendwann in die Farbe halt gegangen. Und zwar, ich glaube auch tatsächlich jetzt mit dem Film. Nee, gar nicht wahr. Das war nicht sein erster Farbfilm. Aber seinen ersten Farbfilm hat er auch mit Christopher Lee gedreht. Und das war hier Vampire gegen Herakles.
Ja, okay.
Den, hast du den gesehen?
Ja.
Der ist ja auch sehr schräg.
Ja.
Und das war sein erster Farbfilm, aber dann ist der hier halt auch
dabei.
Ja,
der ist ja schon aus dieser Science-Fiction-Ecke quasi, ne?
Ja, und aber der Titel ist ja schon. Ja. Ne, der ist ja irgendwie ein Sandalenfilm, aber halt irgendwie auch paranormal und ganz weirde Geburt auf jeden Fall. Auch sehenswert. Wobei das, finde ich, keiner der besten von ihm ist.
Mhm.
Der ist noch so ein bisschen schräger. Der hat so eine gute...
Aber ist ja jetzt ein Unterschied, wenn man sagt, einer geht von Schwarz-Weiß in einen Farbfilm, als wie Bava das Ganze einsetzt. Ne? Also der benutzt Farben ganz, ganz bewusst und extrem ein. Also der Film, den wir jetzt geguckt haben, der hat ja zum Beispiel sehr, sehr viel Schattenspiel und Blauausleuchtung. Also so dunkelblau, damit alles immer so schattig dunkel aussieht und wird immer nur durch Fackelfeuer wird das Ganze ausgeleuchtet. Das ist also der ganze Film in dem Schloss-Setting ist generell sehr dunkel gehalten, aber trotzdem wird da sehr, sehr viel auch mit Farben gespielt.
Ja, und die Betonung liegt da halt wirklich auf Farben, weil es dann immer so eine dominante Farbe gibt.
Ja.
Und es war halt wirklich in dem Film sehr viel Blau, mal auch rot, je nachdem auch, was da gerade passiert, ne?
Ja.
Die Farben unterstreichen dann ja auch so irgendwie so den Gefühlszustand der Figuren oder der Protagonistin, die ich hier, weil es schwer ist, von der Protagonistin zu sprechen in dem Film. Ich finde, alle Rollen haben irgendwie einen relativ gleichen, nicht relativ gleich, aber sind alle wichtig irgendwie. Und es gibt aber, vielleicht sind die beiden Hauptfiguren dann ja doch halt Christopher Lee und Dahlia Lavi als Kurt Menliff beziehungsweise als
Nevenka.
Und eine Sache fällt mir gerade noch ein, bevor ich es vergesse und wir von dem Thema weg sind, was Einfluss von Mario Bava noch auf Popkultur auch angeht. Natürlich vielleicht ganz berühmtes Beispiel die drei Gesichter der Furcht im Original als Black Sabbath. Oder was halt nicht im Original, aber in der englischen Fassung halt als Black Sabbath bekannt. Und es ist tatsächlich der Film, nach dem sich Black Sabbath, die Band, benannt hat. Die haben den Film im Kino gesehen. Und dann hatte, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Geezer Butler oder Tony Iommi war oder vielleicht sogar die ganze Band, aber die dann gesagt haben, ja ey, Leute bezahlen Geld dafür, um Angst im Kino zu haben. Lass das mit Musik machen.
Ja, krass.
So, also das war auch noch ein nicht zu unterschätzender Einfluss auf die Popgeschichte und die Musikgeschichte, die damit Mario Bava auch, die Mario Bava damit halt indirekt hatte. Oder
ja,
indirekt.
Stimmt. Stimmt, auf jeden Fall. Also ja. Ich meine, Ozzy kennt man ja.
Wen? Ich dachte, da singt Dio. Ja, klar. Black Sabbath. Großer Name.
Ja. Und dann noch was zu dem Titel. Also ich finde, der Dämon und die Jungfrau ist so ein bisschen ungelenk sogar. Ja. Der englische Originaltitel von diesem Film ist ja The Whip and the Body. Mhm. Und ja, den finde ich auf jeden Fall schon viel besser.
Passt auf jeden Fall mehr. Ist auch mehr am Italienischen dran, ne? Der ja La Frusta e il Corpo heißt. Mhm. Weiß nicht, ob es wortwörtlich ersetzt. Mein Italienisch ist ein bisschen eingerostet. Aber ja, der deutsche Titel ist, ja, ich meine mal, der könnte schlimmer sein, finde ich. Aber eigentlich passt der auch inhaltlich nicht. Weil der Dämon ist vielleicht noch beim Kurt näher dran. Aber das ist er ja auch nicht. Und sie ist auf jeden Fall keine unschuldige Jungfrau.
Nee, genau.
Ne, das passt halt nicht. Aber das bringt natürlich auch so ein bisschen so die Zeit halt auch, oder spiegelt es halt auch wieder, was für Probleme der Film hatte, als er damals halt rausgekommen ist. Mhm. Weil der wurde extrem hart zensiert, der Film, auf der ganzen Welt. Eben wegen der Thematik halt, dass ja, dass so in eine Liebesgeschichte so masochistische oder so BDSM-Sachen halt reingekommen sind, war zu der Zeit unerhört. Und plus, dass es noch nicht mal wertend oder einordnend gezeigt wurde, sondern einfach objektiv und auch gezeigt wird, dass sie das genossen hat, dass ihr das Spaß gemacht hat. Das wurde in der deutschen Fassung wohl auch ganz stark rausgeschnitten, als der rauskam. Also das muss man sagen, der Film wurde überall auf der Welt extrem gekürzt gezeigt.
Okay.
Außer in Italien, bis dann von einem Einzelbürger eine Klage kam. Das ging dann halt auch richtig so mit Verurteilung vom Produzenten von der Firma Titanus, hießen die, glaube ich. Mhm. Die mussten, der hat dann 3 Monate auf Bewährung bekommen, auch irgendwie die Poster sollten vernichtet werden von dem Film. Und dann wurde der auch noch
leicht gestimmt. Warum hat der geklagt?
Och, das war irgend so ein Obszönitätsgesetz.
Okay.
Der hat sich da irgendwie in der Ehre.
Okay.
Angegriffen gefühlt, warte mal.
Ja, jedenfalls, also zu der Zeit wurden ja auch Titel schon mal so ein bisschen freier ausgelegt. Das war ja auch nicht schlimm. Auch synchromäßig gab es ja solche Spielereien in der Zeit. Aber das Thema Bondage oder Masochismus in der Beziehung, kann ich mir schon vorstellen, dass das vor 60 Jahren noch ein bisschen anders gesehen wurde.
Ja, wurde es auch auf jeden Fall. Ne? Ja. Und deswegen wurde der ja auch so hart gekürzt halt überall, teilweise sogar im Titel. In den USA hieß der Film What? Ausrufezeichen.
Okay.
Warum auch, also,
ja.
Da kann ich auch nur dazu sagen, What? Warum? Ja. Dass der Film What heißt, Ausrufezeichen, macht halt
absolut
keinen Sinn. Aber ich kenne auch nicht, ich weiß nicht, was die dann da alles rausgeschnitten haben, aber eben auf jeden Fall, im Deutschen waren auf jeden Fall diese Elemente, dass sie Spaß beim Auspeitschen hat, war raus. Mhm. Und das war wirklich ein Ding damals. Und dazu halt noch im erzkatholischen
Italien
gedreht halt. Ne? Und wirklich, man muss halt bedenken, 1963, ganz, ganz andere Zeit. Der Film ist da halt auch der spielt ja eher in Osteuropa, der Film.
Ja.
Er soll in Osteuropa spielen, ist aber halt in Italien in einem Schloss gedreht worden, das halt so irgendwo leicht außerhalb von Rom ist irgendwo.
Mhm.
Und genau, aber hat halt diesen Eindruck. Ne, wir haben ja auch schon ein Kuriosum beim Film, ist direkt beim Vorspann, dass bei den Credits französische Begriffe drinstehen.
Ja.
Was scheinbar auch ein normales Vertragswerk damals war, wenn Co-Produktion waren, weil, also der Film ist eine italienisch-französische Co-Produktion und die Franzosen haben dann immer gesagt, ja ey, damit das im auch anglo-fränkischen Raum besser ankommt, wollen wir das auf Französisch haben.
Ja.
Die Säcke, obwohl es eigentlich sonst fast nur Italiener da.
Also auch in den Credits ist ja auch der Name Mario Bava, fällt ja gar nicht.
Das hat allerdings nichts mit den Franzosen zu tun, sondern war einfach auch der Zeit geschuldet, dass die Italiener irgendwie so diesen weil die italienischen Filme waren nicht angesehen damals. Die hatten so einen schmuddeligen, und bestenfalls stiefmütterlich behandelt wurden die. Also die, die wurden nicht so ganz für voll genommen und die wollten halt durch diese Internationalisierung ihrer Namen, und da haben ja ganz, ganz viele Leute eben so Nom de Plumes benutzt, Tony Kendall zum Beispiel, der ja, ja hier auch eine große Rolle spielt, damit das halt so einen internationalen Anstrich bekommt, was aber überhaupt nicht funktioniert hat, weil es im Ausland auch nicht ernst genommen wurde und im Heimischen hat es auch nichts gebracht, weil jeder wusste, dass das Fake-Namen sind halt so. Ja. Hat also gar nichts gebracht. Und Mario Bava hier halt famously als John M. Old.
Genau.
Was irgendwann auch sein Sohn Lamberto Bava, der ja auch Regisseur ist, hat auch, glaube ich, irgendwann mal John M. Old Jr. als Nom de Plume benutzt.
Aber das war dann wahrscheinlich mit dem Augenzwinkern.
Ja, das war dann mit dem Augenzwinkern. Das waren dann ja auch schon wieder andere Zeiten und da hatte Mario Bava ja auch schon den Namen selber.
Mhm.
Aber genau, aber hier war das noch wirklich halt mit diesen Fake-Namen halt.
Mhm.
Und ja, war einfach so in der Zeit.
Und ja, Tony Kendall hat es schon angesprochen.
Wen hatte ich angesprochen?
Den Tony Kendall.
Ja.
Der spielt hier noch den Bruder von der Figur von Christopher Lee.
Christian.
Dann gibt's noch gibt's noch andere namhafte Darsteller, die da zu erwähnen wären? Oder ansonsten?
Also ist auf jeden Fall, also Christopher Lee, ne, hatten wir ja schon. Der war sehr begeistert von dem Film auch und der Film ist auch der Grund, warum er ab dann immer zumindest den englischen Dub seiner Filme nochmal übernommen hat. Das hat er hier nämlich nicht gemacht und hat es dann sehr bereut, dass er nicht mit seiner echten Stimme zu hören ist. Ja, das ist ja auch so dieser Machart von damals halt geschuldet. Weil das war auch so einer seiner liebsten europäischen Filme oder sogar sein Lieblingsfilm, hat Christopher gesagt. Und war sehr enttäuscht eben, dass seine eigene Stimme nicht zu hören war. Und ab dann hat er sich reingeschrieben eben, dass er mindestens den englischen Dub macht. Mhm. Und in einigen Sachen hat er ja auch den deutschen Dub gemacht, ne? Wenn ich so an
Ja, genau, das wollte ich gerade noch dazu sagen. Also bei Christopher Lee ist es ja nicht untypisch, dass der in allen Sprachversionen sich immer selber gesprochen hat.
Genau, weil er ja auch super viele Sprachen, der ist ja auch irgendwie
Multitalent.
Krasser Typ auch irgendwie von so Sachen, die der erlebt hat, ne? Ich finde ja irgendwie zum Beispiel krass, dass der noch bei der letzten öffentlichen Hinrichtung Paris oder London?
Ich glaube in Paris.
Ich glaube in Paris, ne? Dass der bei solchen Sachen dabei war. Also da sieht man halt auch, wie alt der ist. Und wie jung der hier in dem Film noch aussieht, wenn man weiß, wie
stimmt.
Also weil wenn ich an Christopher Lee denke, erinnere ich mich halt eher, habe ich da so eher so den alten Mann vor Augen halt.
Ja.
Ich glaube, so das erste Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe ich den nämlich als Saruman in den Herr der Ringe-Filmen.
Echt?
So bewusst, glaube ich schon.
Okay.
Ich werde den vorher schon irgendwann gesehen haben, aber ich glaube, das müsste dann Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Und Count Dooku natürlich. Aber das war ja.
Das waren, glaube ich, noch eher.
Ein bisschen eher, aber nicht viel.
Ja, okay.
Wobei, ey, Herr der Ringe 1 ist von 99 oder 2001?
Ich glaube 2000.
Auf jeden Fall, weil Angriff der Klonkrieger, wo er dann ja den ersten Star Wars-Auftritt hat, ist ja 2002.
Ja, für mich ist Christopher Lee auf immer und ewig Dracula.
Ja. Für die meisten ja, glaube ich. Aber das die Sachen habe ich erst später entdeckt. Die klassischen Hammer-Studio-Dracula-Filme. Und da gibt es ja wirklich sehr viele und sehr verschiedene. Ich finde ja auch, der hat ja auch so einen ganz schrägen Dracula von Jess Franco.
Ja,
der in Dracula mit Schnäuzer ist.
Ja.
Den ich gar nicht mal so cool fand, den Film. Der ist ja wohl von allen Verfilmungen am nächsten dran an der Romanvorlage.
Ja, ist aber trotzdem.
Aber ich finde, der stinkt ab, der Film.
Ja, stimmt.
Und war ich ein bisschen enttäuscht von. Ja, aber genau, wer noch nie so den ganz großen Durchbruch geschafft hat, aber trotzdem irgendwie ein Name ist, ist halt die weibliche Hauptdarstellerin, die Nevenka spielt, ist Dahlia Lavi. Mhm. Die hat durchaus ein paar große Sachen gefilmt, war auch mal Bond-Girl im 67er Casino Royale.
Okay.
War im Deutschen einem von diesen Dr. Mabuse-Filmen mit Gerd Fröbe auch.
Mhm.
Das hat die gemacht, aber die ist nie eine große Schauspielerin geworden, also nie so ein ganz großer Name geworden, trotz diesen namhaften Rollen, aber die ist geboren ich glaube, das war damaliges Palästina, jetziges Israel, irgendwie da in der Ecke ist die geboren, ist dann aber irgendwann, hat sie in Schweden gelebt, hat da, glaube ich, kleinere Rollen in TV-Filmen gehabt, ist dann aber zurück nach Israel, hat er gemodelt und hat irgendwann dann so, als die Filmkarriere nicht so richtig lief, ist die Sängerin geworden und war vor allem in Deutschland als Sängerin bekannt, weil die englische Titel auf Deutsch nachgesungen hat in der Zeit und war dann hier als Sängerin halt bekannt. Genau, aber
wollte unter auch welchem hier, Namen?
Ich meine, das war immer Dahlia Lavi.
Echt?
Ja.
Das habe ich noch nie gehört vorher.
Ja, ich habe es auch mir nur angelesen für in der Vorbereitung hier. Aber, genau, aber so war das. Und ansonsten sind das jetzt keine super bekannten Schauspieler da. In dem Film. Bekannt ja. sind eher noch so Leute wie der Drehbuchautor.
Mhm.
Der halt auch den Killer von Wien geschrieben hat, meine ich. Und der Name Ernesto Gastaldi, ne, war das?
Ja,
Ernesto
genau. Gastaldi. Genau.
Der hat das Drehbuch geschrieben, was auch so war, dass Mario Bava war von dem Drehbuch sehr begeistert. Es ging nämlich darum, die wollten sowas ähnliches machen wie das Pendel des Todes mit Vincent Price, was ja auch von AIP Pictures produziert wurde und irgendwie mit Roger Corman im Dummkreis
war. Ja.
Und die haben sich da auch so gegenseitig inspiriert, weil im Vorgängerfilm hat ja hier in dem einen Film, wo Barbara Steele mit Mario Bava spielt, ne, die Stunde, wenn Dracula kommt, fand Roger Corman so gut, dass er sie dann da auch besetzt hat. Also Roger Corman dann in einer amerikanischen Produktion. Und aber gleichzeitig war dann eben das Pendel des Todes auch so eine, ja, so ein Auftrag halt an Ernesto Gastaldi gewesen, ja, ey, sowas wollen wir auch haben. Und da haben sich die Filme halt so gegenseitig ein bisschen inspiriert, sage ich mal. Barbara Steele war wohl auch ursprünglich gewollt für die Rolle in dem Film gewesen, aber die hatte halt keine Zeit. Und dadurch kam halt Dahlia Lavi da zu der Rolle, die selber wohl den Film dann auch gar nicht mehr so gut fand, war da nicht so proud drauf, da mitgewirkt zu haben. Was ich aber ehrlich gesagt nicht verstehen kann, weil ich finde, die macht da wirklich einen coolen Job. Und ja, ist auch so der gleiche Typ wie Barbara Steele. Also passt da auch optisch so in diesen, ne, in diesen Gothic-Look halt, ne? Eher blasse Haut, lange schwarze Haare und so dieses elegante, adelige, das verkörpert die da schon sehr, sehr gut. Ja.
Ja, also ich hätte sonst noch gesagt zu der Synchro in Deutsch, wir haben den ja jetzt auch in Deutsch geguckt, was mir auf jeden Fall direkt am Anfang ja auch aufgefallen ist, weil das eben bei Christopher Lee, hat man eben schon gesagt, der hat sich auch im Englischen nicht selber gesprochen und der hat auch in der deutschen Synchro nicht seinen Stammsprecher, sondern der hat die Stimme von Sean Connery und William Shatner. Das ist auf jeden Fall auch seltsam, aber passt ganz gut. Also ja,
ich finde, das passt
ganz solide, ne, ganz völlig okay. Aber ansonsten gibt es auch noch andere bekannte Sprecher, die dabei sind. Unter anderem Gerd Duvner, der spricht hier diesen Diener auf dem Schloss, oder diesen, wie heißt der, Losert. Und Gerd Duvner ist zum Beispiel die Stimme, die kennt man auf jeden Fall als Ernie von Ernie und Bert.
Ach.
Und der spricht hier den Hausdiener oder Schlossdiener. Und dann gibt es ja noch den Sprecher von Bud Spencer, der macht hier mit.
Ja, der Priester, ne?
Der Priester. Und das ist auch nicht von ungefähr, denn die deutsche Synchronregie hat Karl-Heinz Brunnemann gemacht. Der hat unter anderem mit Rainer Brandt, den ist auch so ein Begriff in der Synchro-Welt.
Schnodderdeutsch.
Genau, die beiden zusammen haben nämlich das Schnodderdeutsch erfunden und auch diese ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme synchronisiert und gemacht und geschrieben. Und der spricht auch selber hier noch den Tony Kendall. Also es ist auf jeden Fall so eine interessante Perspektive nochmal darauf, dass man hier viele bekannte Stimmen auch bei hat.
Ja, und das hört man dem auch an. Also eine super Synchro.
Stich jetzt nicht, also Schnodderdeutsch ist hier gar nicht.
Nee, das nicht. Der ist nicht lustig, der Film, und gar nicht albern.
Ja.
Generell hat er auch wenig Dialog. Ne, der Film
lässt ja, der arbeitet mit Bildern. Absolut, Zeit total.
Das müsste man vielleicht auch so sagen, dass man, wenn man den guckt, das ist ein sehr entschleunigender Film. Ja. Also da muss man sich auch irgendwie drauf einlassen und auch eben wissen, dass man den halt wirklich guckt,
ja,
weil der wirklich viel mit Bildern macht und gar nicht so viel mit Dialog.
Ja. Auch keine Jumpscares oder, nee, das hat er nicht oder sonstigen hier, wie sagt man, Effekthascherei gibt's da gar nicht. Ne? Es arbeitet nur, sehr mit Atmosphäre.
Ja, im Sinne von Effekte ist dann wirklich nur die Beleuchtung, dass die sehr ja, stilisiert ist und ja, ein paar Morde, aber die sind dezent inszeniert, ja, würde ich sagen. Ja,
auf jeden Fall. Also ist, gewaltmäßig ist das hier nicht zu zensieren eigentlich.
Vor allem für heutige Zeiten, ne?
Ja.
Für heutige Zeiten ist das sehr...
Ja, prüde.
Ja, handsam wollte ich eher sagen, aber ja. Brüder ist der nicht, der Film.
Ja.
Aber ja gut, für heutige Verhältnisse. Er ist halt nicht ordinär.
Ja, genau.
Der hat Klasse, der Film.
Ja.
Und vielleicht doch ein bisschen zu, worum es in dem Film geht. Wir wollen uns ja wegbewegen davon, dass wir den Film einfach nachplappern, was wir in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen zu exzessiv gemacht haben.
Vielleicht.
Aber dann mal so ein bisschen so eine Idee bekommt, worum
schreibt uns in die Comments.
Bitte schreibt was rein.
Bitte schreibt uns doch jemand einen Brief.
Ja, oder auch nicht. Aber was so die Lage ist, also es spielt halt in so einem alten Herrenhaus in der Familie Menliff. Das ist halt, ne, da lebt halt so ein, ja, so ein Patriarch. Patriarch, kann man sagen, Alter, da mit seinem Sohn und Haushältern und so weiter. Ne? Also so die Schiene ist das. Und Kurt Menliff, sprich Christopher Lee, kommt zurück und der ist so der verstoßene Sohn. Weil der war halt mit der Nevenka damals schon liiert, sollten auch heiraten, der sollte Erbe sein, ist halt der älteste Sohn da aus dieser Familie. Aber der hatte eine Affäre mit der Tochter der Haushälterin, die sich daraufhin auch umgebracht hat und Nevenka hat sich von ihm losgesagt und der Vater hat ihn enterbt.
Und also keiner mag den.
Also keiner mag den und der taucht auf einmal wieder auf, als Nevenka seinen jüngeren Bruder heiraten soll. Das hat der Vater halt so verfügt und die haben sich da beide dem gefügt. Also sprich Christian und Nevenka. Und Kurt kommt angeblich zurück, um denen zur Hochzeit zu gratulieren. Aber das kann man halt wirklich nicht glauben, weil der ja auch so eine, also kaum unterschwellige Feindseligkeit allen gegenüber und so eine spöttische Ader halt allen gegenüber hegt, wenn er da hinkommt. Und man merkt auch, alle hassen den und alle haben auch irgendwie so Gedanken, den umzubringen. Vor allem die Haushälterin ja auch eben, weil ihre Tochter wegen ihm Selbstmord begangen hat. Nevenka, weil ja irgendwie die Beziehung halt eben so eine masochistische halt war. Er da so als Sadist und sie sehr unterwürfig halt. Und aber eigentlich ist er ja gekommen, nicht um den zur Hochzeit zu gratulieren, sondern um seinen Erbanspruch wieder zu bekräftigen und auch um Nevenka zurück zu erobern.
Genau.
Das sind ja eigentlich seine Motive.
Ja, das macht er ja auch, indem er sie quasi bei einem zufälligen Ausflug am Strand, wo sie in der Nähe vom Schloss ist, irgendwie so ein kleiner Strand oder da sieht man auch zwischendurch das Meer, ist halt das Schloss auf einer großen Klippe, ne?
Ja.
Und da läuft er ihr dann zufällig über den Weg und hat seine Peitsche dabei.
Nee, das war ihre Peitsche. Sie spielt doch mit der Peitsche rum und dann tritt er da so drauf. Ne, sie ist alleine und so taucht er dann auf.
Stimmt.
Also sie hat die Peitsche schon dabei und irgendwann bringt er die Peitsche ja auch, kommt damit rein, als sie weg ist. Und da erkennt doch auch der Christian, ey, das ist doch die Peitsche von Nevenka.
Ah, okay.
Also das ist ihre Peitsche, also
ja,
ne, auch hat, wer weiß, wie dabei. Da, was sie sich da schon gedacht hat, dass sie da mitgenommen hat, zum Beispiel, warum nimmt man eine Peitsche mit zum Spazieren, wenn du,
ja,
ne?
Ja.
Und am Anfang denkt man aber auch noch so, ja, okay, er ist da so der, ja, vielleicht ein bisschen aufdringliche und so auf jeden Fall der dominante Part.
Vielleicht müssten wir dann eher Frauenversteher sein, um das zu ermitteln, warum sie da so eine Peitsche rumträgt.
Ja, die liebt ihn halt, die findet das halt gut. Und die sind halt direkt wieder so in ihren alten Beziehungsfahrwassern drin. Und eben sie ist da ja sehr devot und lässt sich ja halt auch wirklich gerne auspeitschen.
Ja.
Und ja, was ja auch das eigentlich Skandalöse halt in dem Film war, dass sie dabei halt Spaß hat. Ne, und es dauert ja wirklich nicht lang, das ist ja wirklich der erste Abend, dass die da wieder zusammenkommen. Und ja, dann lässt er die da aber auch einfach liegen, verschwindet ins Schloss und der Rest sucht ja dann nach ihr.
Ja.
Und dann kommt eigentlich das halt, ne, wo so ein bisschen dieses Cluedo-hafte in dem Film, dass Kurt ermordet wird.
Murder Mystery.
Murder Mystery, das dann im Schloss ist. Und das Ding ist halt auch, jeder hätte eigentlich ein Motiv gehabt.
Ja.
Und scheinbar, und hier wollen wir jetzt mal wirklich nicht zu viel verraten, weil wer den Film gucken will, sollte sich es einfach angucken, gibt es berechtigte Zweifel, ob Kurt wirklich tot ist oder ob irgendwie ein Geist halt sein Unwesen treibt.
Mhm. Also nachdem er nämlich dann mutmaßlich verstorben ist, gibt es dann Geräusche, Schatten, die Gelächter. Gesehen sein wollen, Gelächter durch die Hallen des Schlosses.
Was auch super creepy klingt halt so, ne? Also, ne, es ist halt auch so dieses Oldschool-Creepy natürlich, ne? Das hat ja generell also so ein bisschen so diesen Geisterbahn-Charme, den ich aber sehr, sehr gerne mag.
Das ist halt wirklich ein Geisterschlossfilm plötzlich.
Ja, ja, absolut. Und also wirklich Gothic Horror as Gothic Horror can be.
Ja.
Außer der Nebel vielleicht, der fehlt. Aber ansonsten ist da alles da.
Ja, und da, auf den Nebel haben die Hammer Studios Copyright.
Ja. Ja, ist so. Ja, und auch das ganze Schloss, das Setting, das sieht ja auch so sehr Gothic-mäßig aus, ne? Dadurch, dass das halt so eben so oldschool ist und so, so aristokratisch und so. Ja. Auch leicht.
Ja, auch was ich eben schon gesagt habe mit den Fackeln, ne? Also das im Prinzip, es gibt ja auch kein Stromlicht, sondern es gibt immer nur befackelt beleuchtete Räume.
Genau, der Film spielt halt auch nicht 1963, sondern ist halt irgendwie so schon vergangeneren Zeiten halt. Ja.
Die nicht wird nicht so genau eingeordnet.
Ja.
Es ist auch fast ein Kammerspiel auf dem Schloss.
Ja.
Also es gibt außer dieser Sequenz am Strand und einmal meine ich, dass noch eine Szenerie draußen gezeigt wird, wie einer irgendwie irgendwo hinfährt oder hingeht.
Ja, die gehen nochmal an den Strand irgendwie, weil da hier der Diener Christian beobachtet. Und was man vielleicht noch sagen soll, genau, der Christian, der jetzt Nevenka heiratet, der hatte eigentlich eine Liebschaft mit Katja, die die Schwester von Nevenka ist.
Also die andere Tochter.
Ja, die andere Tochter. Und die ist da auch mal mit ihm hinterhergegangen. Und da sind die auch nochmal draußen.
Mhm. Aber ansonsten spielt auf jeden Fall sehr viel auf dem Schloss und das macht auch die Atmosphäre aus.
Ja.
Weil man ist irgendwie immer in diesen Gemäuern, es ist immer so ein bedrohlich unterschwelliger, so ein Klavierthema, was auch sehr traurig klingt.
Ja, Carlo Rusticelli. Sehr geiler und ikonischer Score, finde ich.
Mhm.
Der hat auch super viel gemacht, aber ich finde den auch super geil. Auch mal wieder so eine Sache, was halt geil am damaligen italienischen Kino war. Ich finde ja die Scores, ne, ob es dann die klassischer wie Ennio Morricone oder Bruno Nicolai, aber sind ja auch noch andere, die da richtig geile Sachen gemacht haben einfach und in Serie.
Auf jeden Fall. Wenn ein Film schon so funktioniert, dass der durch den Ton bedrohlich ist, und dann durch diese Schatten- und Farbspielereien, da muss gar nicht viel geredet werden. Da funktioniert trotzdem, wenn die gut spielen.
Ja, und ich finde, viel macht ja auch so dieses Unbekannte, dass man ja wirklich vieles nicht sieht, weil vieles einfach in richtig dunklem Schwarz liegt. Und ja, und eben durch diese Farbeinstrahlung hat das alles so ein arty Character irgendwie.
Ja, aber es wirkt auf jeden Fall nie billig. Nee. Wenn, also anscheinend hast du ja eben schon mal hervorgehoben, dass das so teilweise auch Mini-Budgets waren oder der noch weniger benutzt hat. Aber das wirkt nie so. Das wirkt immer so, als wenn die komplett sich für jedes Bild viele, viele Gedanken gemacht haben.
Ja, eindeutig. Und das ist aber auch eine Sache, wo Baba wohl dankbar war, dass das Drehbuch so gut ist und er dann nicht mehr viel machen musste und sich deswegen wirklich auf die Inszenierung konzentrieren konnte. Da hat er sich halt wirklich ausgetobt. Auch dadurch, dass er das erste oder gerade so angefangen hat mit diesen Farbsachen, konnte der sich da halt richtig austoben und hat da halt auch bewusst viel experimentiert.
Ja. Ein Jahr später hat er, glaube ich, dann Blutige Seide gemacht, was ja auch als Klassiker des Giallo gilt.
Mhm.
Und da ist er noch übertrieben mit der Farbe. Also da ist er sehr komplett explodiert.
Ja, der ist auch super cool, der Film.
Ja. der hat schon ein paar Parallelen dazu, fällt mir jetzt auch so retrospektiv auf, weil es gibt ja auch diesen dunklen Schatten, der immer irgendwo im Hintergrund agiert oder einmal schnell im weghuscht. Es gibt sehr viele Kamerafahrten auf die Gesichter zu mit erschrockenem Gesicht und dass die Augen so im Dunkeln funkeln.
Ja.
Das hat sehr viele Gleichheiten, also von der Inszenierung.
Ja.
Aber das macht ja nichts, es ist ja dieselbe Handschrift.
Ja, und es ist ja trotzdem ein sehr anderer Film.
Ja.
Aber da fällt mir auch jetzt hier eine Szene aus dem ein, wie die Hand so aus dem Dunkeln kommt.
Ja.
Und aus der Ego-Perspektive von der Wenkers, wie die so aufs Gesicht legt.
Mega.
Das sieht auch so cool aus, wie die Hand einfach so aus dem Nichts rauskommt. Wäre auch ein cooler 3D-Effekt gewesen.
Das stimmt.
Und, ja, vertane Chance. Und ja, sieht gut aus. Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch irgendwie was, noch viel zu sagen gibt zu dem Film. Tatsächlich, man sollte wirklich nicht, ist besser, wenn man nicht weiß, wie die Auflösung ist.
Mhm,
deswegen darüber würde ich sagen, hüllen wir diesmal wirklich den Mantel des Schweigens und versuchen uns generell vielleicht nicht mehr so komplett auf die Storys immer zu fokussieren. So meine Sache wäre vielleicht noch so, für wen ist der Film? Also auf jeden Fall Leute, die Eye Candy zu schätzen mögen.
Mhm.
Oder zu schätzen wissen.
Ruhiges auch, Kino.
Bitte?
Die ruhiges Kino.
Ruhiges auch. Kino, genau. Absolut entschleunigt. Also ne, wer irgendwie hektische Schnitte braucht und viel Gelaber, für den ist der Film auf jeden Fall nichts. Und also für mich ist das irgendwie so ein Film auch so für so einen verregneten, dunklen Sonntag.
Mhm.
Wenn man so ein bisschen so schaurigen Grusel mit Eye Candy Factor eben sich über sich, sich geben möchte, dann ist der Film echt perfekt.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig guter Film. Schöner Vertreter des Italo-Dings. Und ja, auch so ein bisschen bisschen unbekannt, ne? Also, da muss man auch echt sagen, danke Wicked Vision dafür, dass ihr den rausgebracht habt, weil der ist ja, glaube ich, auch noch nicht so lange
verfügbar.
Echt nicht lange verfügbar, genau. Und ja, da kann man echt nur Danke sagen, dass sie den rausgebracht haben. Und für mich hat es halt wirklich auch so dieses ganze Mario Baba-Ding, wie ich schon gesagt habe, gespawnt, dass ich mich danach durch die ganze Filmografie von dem geguckt habe.
Ja.
Weil es einfach wirklich sehenswert. Wenn man Filme mag, ist das Werk von Mario Bava absolut sehenswert. Da kriegst du wirklich Sachen zu sehen, die man noch nicht kannte und die halt wirklich einflussreich waren.
Also es ist auch wirklich so ein Ding, irgendwie rückblickend betrachtet, dass Mario Bava erst so ein bisschen in Vergessenheit fast geraten ist. Also ich könnte mich nicht dran erinnern, groß, dass in der 90er oder 2000er Zeit oder Videotheken irgendwas groß mit Mario Bava plakatiert war.
Nee.
Nie. Also der hat wirklich durch diese Liebhaber-Labels, die dann nach und nach so Perlen veröffentlicht haben, hat er wirklich ein neues Augenmerk bekommen.
Ja.
Und die haben dann wirklich fast alles wieder von dem irgendwo rausgepoolt. Aber das hat er auf jeden Fall verdient.
Absolut. Ich finde es eher krass, dass der wirklich in Vergessenheit geraten ist.
Ja.
Bei der Stärke der Filmografie einfach.
Ja.
Aber ja, da kann man wirklich den Labels nur danken. Ich finde auch hier diese Mario Bava Box, das war Koch Media, glaube ich. Koch Media haben ja auch, bringen ja, also beziehungsweise jetzt
Play-On.
Die bringen ja auch wirklich sehr schöne Editionen von Einzelfilmen raus. So hier der heute bereits erwähnte Vampire gegen Herakles. Sind ja richtig edelgeile Mediabooks.
Ja.
Die ja wirklich auch für Liebhaber sind mit viel Bonusmaterial. Ja,
absolut.
Und schön restauriert und die lohnen komplett. Welcher Film auch, ne? Der hat ja auch so schräge Filme gemacht, wie mir fällt jetzt gerade auch wieder ein: Lisa und der Teufel mit Telly Savalas, der ja auch so zwei komplett wilde Schnittfassungen hat halt, ne, für den amerikanischen Markt und den europäischen, wo man auf jeden Fall den europäischen gucken sollte, der ja sehr, sehr schräg ist und so diese Optik und diese
Traumhaftigkeit. Aber du hast ja eben schon Gefahr Diabolik erwähnt, also wenn man von schrägen Filmen spricht, dann muss man den nochmal hervorheben, weil sehr bunt.
Und Eurospy-mäßig und der hat ja auch ein Remake erfahren jetzt in den letzten Jahren, da gibt es glaube ich schon mittlerweile zwei, die ich aber noch nicht gesehen habe. Weil das ist ja die Gefahr Diabolik, die gehen ja auf Comics zurück, ne?
Mhm.
Und haben halt ein Remake erfahren. Ich weiß aber nicht, wie die sind. Ich habe nur tatsächlich witzigerweise von meinen Eltern irgendwann gehört, dass die den geguckt haben, also einen von den Remake, und mich gefragt haben, ob ich den kenne. Und dadurch wusste ich dann erst, dass der überhaupt geremaked wurde. Dann konnte ich denen auch nur sagen, ja, ich kenne hier den Eurospy, also den 60er, 67 ist der, glaube ich, Mario Bava Gefahr Diabolik. Und ja, der war wild. Bei dem musste ich auch öfters mal so an so Austin Powers denken. So,
ja, klar.
So an Dr. Evils geheimes Labor zum Beispiel. Ja.
Ist nur eine ganz kurze Sache noch, wo wir gerade in diesem Eurospy-Thema sind, um nochmal den Brückenschlag zu machen. Weil Tony Kendall zum Beispiel, der hier die Hauptfigur macht, der ist auf jeden Fall eine der Hauptfiguren neben Christopher Lee. Der ist zum Beispiel den meisten auf jeden Fall als Gesicht bekannt, wenn man die Reihe kennt, Kommissar X.
Genau.
Weil da hat er ganz, ganz viel und war auch ein großer Name. Auch in Deutschland war der sehr bekannt.
Was halt auch ein Pseudonym ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt. Halt ein italienischer Name.
Boah. Luigi.
Luigi. Luigi Mario. Boah, der Joke war auch aus dem Super Mario-Film, aus dem Famous von Anfang der 90er.
Ist es Kanon oder nicht? Man weiß es nicht.
Mario, Mario. Und das ist mein Bruder Luigi Mario. Ja. Mario, Mario. Aber das war, glaube ich, doch das Einzige, was für eine Zeit lang tatsächlich im Kanon drin war mit dem Nachnamen, ne?
Ja, ja, die haben dann wirklich überlegt, ob das dann fest mit verankert wird, hin und her. Aber ist ja.
Ich muss ja sagen, ich mache
ein ganz anderes Thema.
Ich bin froh, dass der existiert. Ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben. Aber das ist so ein Film aus dem Parallel Universe Cable TV. Ja, schön, dass die den gemacht haben.
Only in the 90s.
Only in the 90s, auch wenn ich mit der Meinung, glaube ich, relativ alleine dastehe. Aber ich mag den.
Ja, ich mag die schunkelnden Saurier im Aufzug. Ja. Also, das ist das Beste.
Ja.
Okay.
Naja, ey, wir kommen, genau, wir sind am Ende, würde ich sagen. Wir haben nichts mehr zu sagen. Hatten wir am Anfang auch schon nicht, aber jetzt ist auch das verschossen. Ja, danke fürs Einschalten. Gönnt euch den Film.
Ja.
Der macht, macht Spaß.
Eine kurze Sache will ich noch erwähnen. Wir haben nämlich mal in unserem Bekanntenkreis wird ja auch schon mal darüber gesprochen, was wir hier so erzählen. Und da hat mir wirklich dann ein Freund gesagt, ich hätte da was für euch. Das würde ich euch gerne zukommen lassen. Vielleicht hilft euch das irgendwann mal bei einem Projekt. Und der hat uns dann so Ansteckmikros zukommen lassen, damit wir auch unterwegs vielleicht mal die Möglichkeit nutzen, um irgendwas aufzunehmen. Und dafür wollte ich nochmal vielen Dank sagen.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war wirklich eine sehr, sehr coole Geste und ein sehr cooles Geschenk.
An den Raimund.
So, zumal wir das auch wirklich wohl mal benutzen werden.
Genau. So viel dazu. Und jetzt könnt ihr euch machen, was Besseres anhören. Wollt.
Macht was, aber bleibt anständig.
Genau. Hände über die Decke.
Hände, ja, genau. In dem Sinne. Ciao.
Bis dann.